Wenn wir in dem Logik weitermachen, noch mehr Eigentum, immer in dieser Eigentumslogik brauchen, habe ich eben einen zu hohen Materialverbrauch, sodass Sharing-Economy-Modelle für mich ganz, ganz hochgreifend sind. Andere Modelle liegen aus meiner Sicht eben in der, ja, in dem natürlich in dem geschlossenen Kreislauf, was ja durch viele EU-Direktiven massivst vorangetrieben wird, diese sogenannte Circular Economy, dass man also versucht, Kreislaufwirtschaft zu betreiben. Im Moment haben wir die Problematik, dass zu viel im Kreislauf letzten Endes nur in die Energieverwendung geht. Das heißt also in die Verbrennung, was ja besser ist, als wenn ich es nur auf einen großen Abfallhaufen schmeiße. Aber wenn man die Abfallrichtlinie sieht, ist das eigentlich noch der am wenigsten interessante Form von ja, Vermeidung der Übernutzung von knappen Ressourcen.
Namaste und willkommen zur Weisheitswerkstatt von Purvi Shah Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen.
Herzlich willkommen zur Weisheitswerkstatt. Heute mit einer neuen Folge, mal wieder zum Thema frugale Innovation. Aber keine Angst, wir werden das den Begriff nicht nochmal definieren. Und ich begrüße ganz herzlich meine liebe Kollegin Professor Dr. Karin Schnittger. Herzlich willkommen, liebe Karin.
Hallo Povi, grüß dich.
Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, dich mit mir etwas darüber auszutauschen zu dem Thema frugale Innovation. Und ich möchte dich gerne ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst, damit die Zuhörerschaft auch weiß, wer heute unser Gesprächspartner ist. Und zwar, Karin, du bist im Jahr 2009, wurdest du zur Hochschule Osnabrück als Professorin zur Unternehmensführung berufen. Nach verschiedenen Leitungspositionen wie Sprecherin des Senats der größten Hochschule Niedersachsens und Studiengangsleiterin bist du zurzeit Studiendekanin und auch Gründungsbeauftragte der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur und Co-Projektleiterin des Startup Labs Hochschule Osnabrück. Du übernimmst zudem häufig Mentorenschaft für Gründungsteams der Hochschule der Exist-Förderung. Zuvor warst du knapp 15 Jahre in verschiedenen verantwortlichen Positionen im Bereich der nationalen, internationalen, strategischen Unternehmensentwicklung, Betriebswirtschaft und im Public Relation Management tätig. Ein Schwerpunkt dabei waren Unternehmen und Organisationen des Agri- und Food-Business sowie Banken im In- und Ausland. Über 10 Jahre warst du mitverantwortlich für die Leitung und strategische Entwicklung eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Du bist gelernte Bankerin und studierst internationaler Agrarhandel und promoviertest in der Agrarökonomie. Karin, seit 2014 bist du auch noch Mitglied und seit 2023 Vorsitzende des Gutachtergremiums des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW zur Gewährung von Zuwendungen und Förderung der Forschung nach der EU-Richtlinie für europäische Innovationspartnerschaft, landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit in NRW, Düsseldorf. Zudem bist du Mitglied im Startup-Expertenbeirat der Landwirtschaftlichen Rentenbank Frankfurt, Mitglied in der Jury des N-Bank Gründer Awards, Durchstarterpreis, Kategorie Newcomer Scale-Up und Gründungsmentorin der N-Bank seit 2021. Mitglied im Beirat der German Agri-Food Society und in Berlin und im Beirat des Familienunternehmens Boyko GmbH in Attendorn. Das ist schon ein sehr beeindruckender Lebenslauf, den du da hast. Habe ich denn irgendetwas Wichtiges vergessen?
Nein, das zeigt einfach nur das Alter, würde ich sagen. Genau. Und ja, vielleicht noch die Coaching-Gesellschaft, ja, in der ich viel lernen darf und von Unternehmen, von tollen Beratungskollegen und ja, mich einfach da weiterentwickeln kann und auch Unternehmen eben erforschen kann, wie sie Innovationen betreiben. Das ist vielleicht noch ein kleiner, wichtiger Zusammenhang. Genau.
Genau, und daher kennen wir uns ja auch.
Genau.
Ja, sehr schön. Ich würde direkt mal anfangen. Und zwar haben wir beide ja vor kurzem einen gemeinsamen Vortrag über das Thema frugale Innovation in Düsseldorf gehalten. Und was mir sehr stark hängen geblieben ist, dass du mit den Bildern vom berühmten Straßenkünstler Banksy begonnen hattest. Was hat denn eigentlich seine Kunst mit unserem heutigen Thema zu tun?
Ja, interessant. Also Kunst bedeutet ja zunächst erstmal, dass ein Künstler Zeit aufwendet und dass er wenn er davon leben will, auch Geld möglicherweise dafür erlangen muss. Er muss Zugang zu Vertriebskanälen haben und er muss natürlich Kunden haben, die bereit sind, für seine Kunst auch etwas zu bezahlen. Kunst kann natürlich auch, wie soll man sagen, nicht ökonomisch sein und das ist unbestritten auch Kunst. Aber wenn ein Künstler davon leben will, muss er irgendwie auch Einnahmen erzielen. Und das Interessante an der Kunst von Banksy, finde ich, ist, dass er eigentlich über eine Art Protestkultur sich Wände, Häuser, Stellen im sozialen System genommen hat, die noch keine Aufmerksamkeit hatten im System der Menschheit und hat sich sozusagen die Leinwand, die Wirklichkeit als Leinwand genommen und hat dadurch auch sehr viele soziale Missstände, sei es eben in Bezug auf Knappheiten von Ressourcen, aber auch in Bezug auf Knappheiten im gesellschaftlichen Miteinander aufmerksam gemacht. Und das finde ich eben hat viel auch mit frugaler Innovation zu tun. Und er ist ja heute einer der erfolgreichsten Künstler, weil es eben so viele Menschen angesprochen hat. Er hat es also wirklich auch skaliert und ja, erreicht die Menschen eben mit einfachsten Mitteln, wie mehr Häuser, Wände mit kaputten Stellen, die Mauer zwischen Palästina und Israel nutzt, um auf Schwierigkeiten im sozialen Miteinander, aber auch im, ja, im Ressourcenmiteinander und wie wir die Welt und ihre Knappheiten, ja, wie wir mit der umgehen. Darauf macht er sensationell aufmerksam, finde ich. Und das berührt mich einfach.
Naja, ich finde ja eh, dass wir in einer Welt leben, vor allem in Deutschland, wo wir ja genau diese Disziplinen immer sehr getrennt voneinander anschauen. Und ich persönlich stehe gerne für Verbindung und möchte eben nochmal auch durch diese Podcasts und auch unser Thema klar machen, dass man einfach Dinge wie Kunst, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft eigentlich gar nicht getrennt voneinander sehen kann. Und das hast du gerade sehr schön beschrieben, wie das letztendlich auch auf dieses Thema einzahlt. Und dann lass uns doch mal gerade mal weiterspinnen. Also ich finde, dass das Thema frugale Innovationsansätze natürlich auch zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen kann. Wie eigentlich und auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, das hattest du ja gerade ein bisschen angerissen, vielleicht können wir da etwas mehr in die Tiefe gehen.
Ja, ich finde es eben interessant, weil der frugale Innovationsansatz ja wirklich stark Knappheiten und die Unterschiedlichkeit menschlicher Bedürfnisse in ihren Kontextsituationen auch adressiert. Das heißt also, die Frage ist eben, was ist knapp? Und das kann ich ja aus einer sehr übergeordneten Perspektive sehen. Also ich bin der Meinung, wir haben eben eine große Knappheit ja an unseren, im Grunde nicht generell an Ressourcen, sondern an der Wiederherstellbarkeit von natürlichen Ressourcen. Das ist der Overshot Day sagt ja einfach, wir verbrauchen zu viel, unsere Durchflussrate ist zu hoch, dass die Erneuerungsfähigkeit quasi die Knappheit darstellt. Nicht, dass wir generell keine Ressourcen haben, die erneuerbar sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir eine Knappheit in menschlicher Erkenntnis, weil uns sozusagen die Sichtweise auf diese systemischen Dynamiken, positive Verstärkungseffekte nicht bewusst sind. Das heißt also Knappheit an genügender Informations- und Erkenntnislage, Knappheit an der Fähigkeit von Menschen in einem gewissen Zeitraum ihre Verhalten entsprechend zu verändern und ihre Weltsicht zu verändern. Daran haben wir auch eine Knappheit. Und während, sagen wir mal, die natürlichen Ressourcenknappheit in den sogenannten Sustainable Development Goals auf der United Nations Seite ja aufgenommen wird, was wir jetzt auch schon durch verschiedenste Maßnahmen immer wieder deutlich machen. Wir haben sehr viele Indizes, wir haben viele Gremien und Wissenschaftlergruppen, die sich darum kümmern, sodass selbst, ich sage jetzt mal, ExxonMobil und Co. langsam verstehen muss. Wir haben einen Overshot Day und der ist nicht einfach nur wissenschaftliches Tamtam, sondern der ist real. Und auf der anderen Seite hat sich ja jetzt eine Initiative gegründet von sehr vielen Geisteswissenschaftlern und auch Beratern und Menschen, die sich um Veränderung von ja, Systemen und ja, auch Organisationen kümmern. Und das nennt man diese Inner Development Goals, die ja den großen Kongress jetzt kürzlich in Schweden hatten, weil die Erkenntnis eben da ist, dass wir nicht nur eine gute Informationslage, sondern eben auch menschliche Weltbildveränderungen, und zwar in einer zeitlichen Knappheit, die wir gerade haben, die uns immer verkürzter wird. Und deswegen glaube ich, haben wir zeitliche und natürliche Ressourcenknappheit. Und frugale Innovation, um jetzt den Rückenschlag zu ziehen, setzt ja zunächst erstmal sehr stark auf die Weise an, dass wir mit Ressourcen, seien sie lokal begrenzt oder global begrenzt, gut umgehen müssen. Und ich finde, da jetzt nochmal einen Zusammenhang zu schaffen mit dem sogenannten Do-Not-Economy-Modell von der Kate Raworth, die eben gesagt hat, eigentlich müssen wir uns auf einem Ring als Menschen verhalten. Das heißt, wir haben einmal die ökologischen Grenzen, die uns gesetzt sind, wie eben die Atmosphäre, wie viel kann sie denn an CO2 verarbeiten, noch aufnehmen, wie viel Phosphor haben wir noch im Boden. Und auf der anderen Seite gibt es eine soziale Grenze von Menschen, die eben da sein müssen, damit das menschliche System funktioniert, sei es politisches Teilhabe, sei es Gerechtigkeit, aber natürlich auch natürliche Nahrungsmittel, Wasser und so weiter. Und wenn wir uns innerhalb dieses Rings, also sie nennt das Donut, verhalten, dann können wir uns auch ja, trotz der Bevölkerungswachstumssituation und dem industriellen Wachstum, der dann kluger geschaltet wird innerhalb dieser Grenzen, vielleicht aufhalten. Und die frugale Innovationslogik aus meiner Sicht setzt genau da an. Frugale Innovation heißt nicht kein Konsum, heißt auch nicht rückgängiges Wachstum, sondern es heißt auch im Grunde intelligentes Wachstum innerhalb der Ressourcen, die wir haben, mit den Bedürfnissen, die Menschen eben ja letzten Endes auch befriedigt haben müssen, um eben Humanity im Grunde auch als Ziel erreichen zu können. Und das finde ich an frugaler Innovation eben ganz besonders. Es müsste aus meiner Sicht der grundlegendste Ansatz per se sein. Wir sollten gar nicht über etwas anderes noch nachdenken.
Ja, das ist schon auf der einen Seite sehr komplex, auf der anderen Seite eigentlich ein logisch nächster Schritt, um überhaupt eine, kommt jetzt noch ein neuer Begriff, enkelfähige Zukunft aufbauen zu können und nicht nur Enkel, sondern Großenkel und Urgroßenkelsfähige Zukunft. Das geht ja, aber das ist sehr schön beschrieben von dir und auch bei den Inner Development Goals merkt man, also ich war ja selber auch in Schweden dabei. Dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass Entscheider in Wirtschaft und Politik ihre innere Haltung dazu ändern. Und da geht es tatsächlich, weil man irgendwie erkannt hat, dass auch die Sustainable Development Goals ja gar nicht so erreichbar sind, weil das Was und das Wie beantwortet wird, aber nicht das Warum. Und die IDGs wollen jetzt das Warum oder beantworten zum Teil auch das Warum. Und ich merke auch, dass diese Themen auch der inneren Haltung und der Veränderung immer modefähiger wird, wenn auch eben halt die UN und viele namhaften Unternehmen jetzt auch auf diese, ich nenne es jetzt nicht, es ist auch nicht despektierlich gemeint, aber auf diese Welle kommen, weil das ist gut. Es wird jetzt, es wird gehört und das ist eine gute Welle. Hast du denn vielleicht ein Beispiel in der westlichen Welt zu bestehenden Ressourcenknappheiten und Lösungen durch die frugale Innovation? Also, dass man einfach mal ein praktisches Beispiel hat und sagt, dass, wie du gerade so betont hattest, dass es halt einfach jetzt der nächstlogische Schritt ist.
Also ich finde, wir haben ja ganz neue Geschäftsmodelle, dieses ja allseits bekannte Sharing Economy Modell. Das heißt also, ich muss nicht mehr nur besitzen, wie nach der alten Logik, sondern ich kann auch teilen. Das ist ja im Grunde durch die ja, digitalen Trends überhaupt erst möglich geworden, weil ich eben Vernetzung über den Erdball erreichen kann. Und es gibt ja eben ja neben Hotel-Sharing oder Betten-Sharing in Airbnb, aber auch in der Industrialisierung hohe Sharing-Modelle, die eben, ich sage jetzt mal, ein Airbnb für Lagerplatz, für Gabelstapler, für LKW, für Rückfrachten, die vielleicht nicht voll ausgelastet sind, weil der Hinweg von Wasserflaschen nicht gleichzeitig so viel, ich sage jetzt mal, Leergut wieder mitnehmen kann. Und das sind aus meiner Sicht erstmal Economy-Modelle, die sowohl im B2B-Bereich, also zwischen Unternehmen, als auch im B2C-Bereich sehr, sehr nützlich sein können. Und die letzten Endes durch den Trend der Digitalisierung erst möglich gemacht worden sind. Und aus meiner Wahrnehmung auch super, weil sie im Konsum, also wenn man sich mal fragt, wo ist der Ort der Moral, ist es der Konsument oder ist es der Produzent oder sind es Institutionen oder Führungskräfte, wer ist es eigentlich, ne? Dann ist der Konsument ja auf jeden Fall gefragt, aber er hat eben ja seine Verhaltensroutine. Und durch die Sharing-Modelle muss er zum Teil, aber manchmal auch gar nicht, seine Verhaltensroutine stark beeinträchtigen. Ich war gestern zum Beispiel auf dem sogenannten EZB-Zoom-In-Kongress. Das ist ein Zuliefererkongress in Hannover von der Autoindustrie, insbesondere von Volkswagen natürlich, in Wolfsburg, Entschuldigung. Und da wurde nochmal auch sehr stark darüber gesprochen, was ist eigentlich, brauchen wir noch mehr Auto pro Kopf, sondern eben, dass auch gerade durch diese Urbanisierung Mobilität ganz neu gedacht wird und dass es gar nicht mehr die Industrie sich umdenken muss in der Frage, muss das Auto eben ein Eigentum sein? Wir wissen hier in Europa oder in Deutschland ist das noch nicht so weit fortgeschritten, aber die Zukunftsmodelle weisen einfach darauf hin, dass es den exponentiellen Anstieg der Weltbevölkerung, der wird nochmal durch die exponentielle Antwort der Industrialisierung, wo wir noch mehr ansteigen als die Bevölkerung, im Grunde das die beiden positiven Verstärkungseffekte unserer Knappheitssituation sind. Und wenn wir in dem Logik weitermachen, noch mehr Eigentum, immer in dieser Eigentumslogik brauchen, habe ich eben einen zu hohen Materialverbrauch, sodass Sharing-Economy-Modelle für mich ganz, ganz hochgreifend sind. Andere Modelle liegen aus meiner Sicht eben in der ja, in dem natürlich in dem geschlossenen Kreislauf, was ja durch viele EU-Direktiven massivst vorangetrieben wird, diese sogenannte Circular Economy, dass man also versucht, Kreislaufwirtschaft zu betreiben. Im Moment haben wir die Problematik, dass zu viel im Kreislauf letzten Endes nur in die Energieverwendung geht. Das heißt also in die Verbrennung, was ja besser ist, als wenn ich es nur auf einen großen Abfallhaufen schmeiße. Aber wenn man die Abfallrichtlinie sieht, ist das eigentlich noch der am wenigsten interessante Form von ja, Vermeidung der Übernutzung von knappen Ressourcen. Und da finde ich zum Beispiel interessant zu sagen, wie sind eigentlich ja, Circular Economy Prozesse zu optimieren. Und ich sehe eben auch gerade in der Landwirtschaft oder auch in der Energiewirtschaft einen ganz starken Trend im Moment in der Frage, wenn ich Biogas, also naturelles Gas verwende, haben wir bisher zum Beispiel, das weiß jeder, diese großen Mengen von Mais dazu genutzt und eben zu dieser Vermeisung und damit auch ein bisschen eine Monokultivierung der Landschaft beigetragen, was natürlich in der Gesellschaft zu Nichtakzeptanz führte. Und es ist eben jetzt so, dass Anlagen oder die neueren Anlagen und es ist ein großer Umbau besteht, dass man bis zu 85% zum Beispiel von sogenannten Wirtschaftsdünger wie Gülle von Schweinen, Mist, Bioabfällen dazu verwendet, Biogas zu erzeugen. Und das ist eben interessant, weil dadurch letzten Endes keine weitere CO2-Ausstoß erzeugt wird. Und dadurch ja die knappe Atmosphäre, die eben lange Zeit nicht als knappes Gut verstanden worden ist, aber aus meiner Sicht die Aufnahmekapazität der Atmosphäre eines der knappsten Güter gerade ist, ja nicht durch CO2 belastet wird, ne, sondern Biomethan kommt aus der Pflanze letzten Endes über den Tiermagen und wird wieder zu CO2 und damit bin ich quasi klimaneutral. Das sind für mich Knappheitsmodelle, die extremst interessant gerade sind und wo ein Riesenumbau auch entsteht. Aber mit jeder Menge Hürden natürlich auch.
Die wird es immer geben. Veränderung hat immer, es verläuft, glaube ich, nie ohne Reibung. Ich fand gerade den Begriff Ort der Moral sehr schön. Wo setzt man an? Wer ist dafür verantwortlich? Unternehmen, Konsument, Lieferant oder wer auch immer? Wenn ich mir nochmal überlege, dass letztendlich, wenn ich mir anschaue, wo jetzt zum Beispiel Deutschland ist und welche Leistung auf frugale Innovation letztendlich auch für die Bevölkerung oder für den Konsumenten bringen kann, ist es ja von der Logik her auch da, ne? Auch der Wohlstand wird sich in Deutschland verändern. Und es braucht eben nicht immer den Rolls-Royce, jetzt wenn wir bei dem Autobeispiel bleiben wollen, sondern ich brauche auch jetzt unabhängig davon, ob ich das mit Carsharing mache oder nicht, ich brauche insgesamt Lösungen für Produkte, die auf der einen Seite nachhaltig sind, aber gleichzeitig auch, wie du schon sagtest, es heißt ja nicht, ich muss mich jetzt komplett einschränken, sondern in meinem Leben, in dem Umfeld, in dem ich lebe, auch trotzdem noch würdevoll leben kann. Und damit alle eben ein würdevolles Leben leben können ohne Einschränkung, höre ich jetzt auch raus und das, was ich jetzt in den letzten Monaten auch an Podcasts gemacht habe und was wir auch vorgetragen habe, ist ja die frugale Innovation auch ein Thema, die ja sehr, sehr viel auch den sozialen und den gesellschaftlichen, vor allem den sozialen Aspekt sehr, sehr gut bedient.
Absolut. Also das sehe ich auch so, weil es eben ja nicht bedeutet, wir haben uns jetzt einen großen Schluck, ich sage jetzt mal westfälisch, aus der Pulle genommen. Ja, wir wissen eben, dass unser Overshot Day, glaube ich, oder unsere Erdübernutzung, ich glaube, bei 3 oder 3,3 liegt, während weltweit im Durchschnitt nur bei 1,7, dass wir sagen, wir haben jetzt eben Wachstum gehabt und Pech gehabt, ihr seid zu spät dran, sondern frugale Innovation setzt ja letzten Endes darauf an, auch Menschen, die eben ja nicht nur in der Bevölkerungsstärke gewachsen sind, sondern auch in der Art und Weise ihres Lebensstandards und dadurch auch der damit zusammenhängenden Bedürfnisse, ja, dass es dazu führt, frugale Innovationen dies auch zu ermöglichen, aber nicht eben in der Vergangenheit ohne diese Grenzen zu berücksichtigen, sondern diese genau eben im Auge zu behalten. Und das fand ich auch nochmal interessant gestern, weil es das nochmal so auf den Punkt brachte bei dieser Automesse, dass eben eine starke Idee erstmal darauf setzt, das Auto leichter zu machen. Ja, das Auto einfach leichter zu machen. Und das ist sehr spannend, weil das E-Auto als solches erstmal leichter ist, weil es einfach Kraft des fehlenden Motors und sonstiger, meistens Stahl oder ja, oft auch Alu, aber trotzdem eben schwerer Bestandteile einfach leichter geworden ist und dadurch eben tendenziell weniger Energie braucht als ein Auto, was eben mit fossilem Kraftstoff betrieben wird. Neben der Tatsache, dass fossiler Kraftstoff eben ja auch nochmal nachteiliger ist. Das fand ich sehr spannend und das kann man ja auch weiterdenken. Und wir haben ja oft immer das klassische Beispiel von Tata Nano, der eben tatsächlich, und es ist auch ein Prinzip von frugaler Innovation, sei es am Handy oder sei es an der Fernbedienung, mal alles runterzubringen, was nicht nötig ist. Und dadurch gezielter an Konsumentengruppen zu arbeiten. Also ich kann das zum Beispiel meiner Mutter gerade sagen, sie ist älter geworden und kommt mit der alten Fernbedienung nicht klar. Und mein Schwager hat ihr eine Fernbedienung mit 4 Knöpfen besorgt. Und ihr fehlt nichts. Sie macht genau das, was sie vorher wollte. Und diese Fernbedienung ist eben extremst reduziert. Und das würde vermutlich auch zum Beispiel manchen Menschen vielleicht helfen, die nach Deutschland migrieren, weil sie die Fernbedienung gar nicht mit den kleinen Begriffen, die mir schon schwerfallen, aber mit einer veränderten Sprachverständnis oder Voraussetzung gar nicht lesen können. Das heißt also, bestimmten Zielgruppen könnte das einen doppelten Nutzen bringen. Es ist günstiger und es ist einfacher, ohne dass es irgendjemandem etwas fehlt.
Also es ist schon mal ein sehr wichtiger Begriff, es ist günstiger, es ist einfacher, aber die Qualität ist genauso hoch, auf der gleichen Höhe. Das ist auch nochmal, was ich auch nochmal sehr interessant finde an frugaler Innovation, weil ja immer relativ schnell der Anschein erweckt wird, dass es dann eben halt nicht der Qualität entspricht. Aber dann muss man gucken, was genau definiere ich dann in dieser Qualität genau? Meine ich dann die Funktionalität, die ganzen Funktionalitäten, die ein Gerät hergibt, die man meistens eh nicht alle nutzt? Oder nur weil es jetzt so einfach aussieht, heißt es ja nicht, dass es schlechter ist. Ne? Das ist ja auch immer so eine Missfolgerung daraus.
Und das finde ich nochmal spannend, Bobi, weil der Qualitätsbegriff als solches wurde bisher immer sehr stark an die Normen, also fast an einem Service, der im Sinne einer Push-Innovation erreicht wurde. Das heißt, die Industrie hat Normen, das ist ja auch gut, das hat ja auch zu unserem Lebensstandard und unserer Gesundheitstauglichkeit etc. beigefügt und auch natürlich über Nachhaltigkeit und Dauer von Materialien beispielsweise. Aber letzten Endes wurde Qualität extrem stark von der Industrie definiert. Ohne dabei, und das eher immer mit dem Ziel, in jeder Form der Nutzung einen ausreichenden Standard, vor allem natürlich auch an Sicherheit. Qualität und Sicherheit wird ja oft in einem damit ja verbunden. Oft aber sehr monokausal. Ich nehme mal so ein Beispiel, wenn man jetzt Qualität an der Haltbarkeit von Milch festmacht, dann weiß jeder, dass das eben ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Das heißt aber nicht, dass es das durchschnittliche Haltbarkeitsdatum ist. Das heißt, in der Regel kann ich Milch extremst viel länger benötigen. Natürlich soll das den Menschen schützen vor ja, Unwohlsein oder auch weitergehenden Magen- und Darmerkrankungen oder vielleicht auch Tod, wenn ich schon sehr vulnerabel bin. Aber das führt letzten Endes zu einer Qualität, die monokausal zu Gesundheit vielleicht nützlich ist. Es führt aber nicht zu einer Qualität des Ressourcenverbrauchs, weil ich unendlich viel Verpackung und Milchinput wegwerfe. Dadurch, dass Milchproduktion, zumindest wenn sie aus tierischen Milch, aber auch am Ende von jeder anderen, ja auch CO2 und sonstige fossile Energien benutzt und Emissionen verursacht, ist das zu hinterfragen. Was ist eigentlich Qualität in dem Zusammenhang? Ne, ist das eine reine Nutzungsqualität mit einer reinen gesundheitlichen Qualität oder ist Qualität, und es kommt immer mehr dazu, eigentlich eine Qualität der Nachhaltigkeit? Und es muss eben abgewogen werden, ne, was sozusagen wirklich jetzt als Entscheidungsprämisse ganz oben steht. Und da sind wir eben sehr stark, und das meine ich mit dieser Knappheit im Umdenken. Wir sind sehr linear gesteuert und haben uns teilweise, das macht ja auch weniger komplex, diese Fragestellung, und vieles ist ja schon komplex genug. Aber wenn ich eben immer nur einen Indikator betrachte, betrachte ich nicht die negativen Rückkopplungen in einem systemischen Verhältnis auf andere Indikatoren oder andere Elemente im System. Und ja, diese Knappheit, die wir im Denken noch nicht schaffen, umzudenken, es kommt ja, es gibt sehr viele Systemwissenschaftler, es kommt immer mehr stark in der Unternehmensführung, in gesetzlicher Weise, aber trotzdem ist es eben extremst schwer, jeweils die Rückkopplung positiver und negativer Art von Elementen auf dieses System oder andere Systeme zu überdenken. Aber ich glaube, wir müssen dahin kommen, mehr darüber zu diskutieren, was ist eigentlich die Entscheidungsprämisse? Ist es Convenience? Ist es Qualität? Oder ist es eben, und das ist das, was die Kate Raworth eben fordert und letzten Endes die frugale Innovation auch, ist es das Einhalten natürlicher Ressourcen und Obergrenzen und auch sozialer Anforderungen, die mindestens eingehalten werden sollten.
Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und da kommen wir auch schon wirklich, also wir sind jetzt schon bei den Herausforderungen. Ich selber habe es schon erlebt, wenn ich, es gab ja eine Zeit lang, wo ich Unternehmen begleitet habe, also eine Markteintrittsstudien gemacht habe. Und da gab es auch ein Unternehmen, das Entsalzungsanlagen auf Solarbasis hergestellt hat. Und es war ein tolles Produkt. Das war aber halt eben ein Produkt mit wahnsinnig vielen Funktionen, die zum Beispiel für Indien nicht alle notwendig waren. Und dann die Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich downsize das. Und dieses, wie du es schön nennst, Knappheit im Umdenken, die entstand dann zu sagen, ich habe das doch jetzt schon so hergestellt, das ist das Beste. Und dafür sind wir in Deutschland berühmt und bekannt. Made in Germany hat hohe Qualität. Da habe ich gesagt, naja, es bedeutet ja nicht, dass die Qualität des Produktes weniger wird, sondern es ist nur die Funktionen, die du alle eingebaut hast, sind eben nicht notwendig. Und das ist eine der Herausforderungen, die ich definitiv bestätigen kann. Was hast du denn noch so erlebt, oder was erlebst du andersherum? Welche?
Ja, ich finde das interessant. Das ist tatsächlich diese Art, was du ja beschreibst, sind so kulturelle Mindset, also Haltungsrestriktionen, aber auch manchmal innerhalb der Organisation in Bezug auf ihre Struktur. Und tatsächlich, was ist so ein Selbstverständnis? Was ist die Mission? Und eine Mission ist ja etwas, wofür ich eben antrete, wofür eine ganze Gemeinschaft in einer Organisation antritt, auf die sie auch stolz ist, ne? Mit der sie sich innerlich verbunden fühlt. Und wir haben natürlich in Unternehmen, also ich sage jetzt mal wie Claas, das ist ein Erntemaschinenhersteller und mittlerweile auch Traktoren, hat auch andere, aber kommt aus der Historie von Erntemaschinen heraus und ist einer der Innovationsführer dieser Welt, vernünftig eben zu ernten und hat eben über die Bestehensdauer des Unternehmens immer wieder optimiert, also quasi mit demselben System gesehen, dass der Boden weniger betrachtet wird, dass man mit weniger Arbeitszeit auskommt, dass noch mehr Erntegut auch eben wirklich nach Hause gefahren wird und so weiter. Und die sind natürlich wirklich immer auf das Beste, auf das Optimum und darauf sind sie stolz. Das ist der ganze innerliche Kern dieses Unternehmens. Und da ist es natürlich eine wahnsinniger Schwung von dieser inhaltlichen ja, Verhaltensvorstellung, was gut ist und eben auch der Art und Weise, wie sie es bisher gemacht haben, umzusteigen. Und bisher glaube ich, weil immer noch genügend Wachstum in den, ich sage jetzt mal, Ländern der OECD erreichbar waren, konnte man sich das, ich will nicht sagen leisten, aber kam man auch gut noch mit den Wachstumsraten in den gereiften Volkswirtschaften gut zurecht. Wir wissen aber, dass ja, die Zukunft des Wachstums eher eben in den BRICS-Staaten, also in den Schwellenländern liegt. Wir merken es ja gerade hier schon, ne? Europa hat eben sehr niedrige Wachstumsraten. Und dass wir eben dort letzten Endes mit diesen hoch ausgereiften Produkten manchmal, aber oft auch nicht zurechtkommen, das hat dann nicht nur die Preisfragestellung, zieht es nach sich, sondern auch sind zum Beispiel komplementär Services vorhanden. Jetzt nehme ich mal bei dem Mähdrescher Beispiel, da brauchen Sie eben hochgradige Spezialisten, die den auch reparieren können. Und es wird sicherlich auch in Indien beispielsweise hochgradige Spezialisten geben, aber die Frage sind die an dem Ort des Geschehens? Und sind die nicht eigentlich erstmal in anderen Branchen anzutreffen und gibt es genügend und so weiter und so fort? Und somit hat sich Claas, und das finde ich sehr, sehr, sehr herausfordernd, wie die das geschafft haben. Die haben also einen Mähdrescher entwickelt, der eigentlich am Anfang nur erstmal für den Drusch von Reis zuständig sein sollte. Reis ist ja auf einem feuchten Gebiet im Gegensatz zu Getreide, was auf einem trockenen Boden fährt. Und da haben sie eben eine viel kleinere Maschine für den indischen Markt, aber mit indischen ja, Entwicklern und den indischen Vertrieblern zusammen entwickelt und haben gesagt, nein, wir müssen die nicht nur einfach kleiner machen, sondern wir brauchen eine höhere Robustheit. Die Elektronik, die wir alle jetzt nutzen, um das letzte Granulat noch zu erreichen, das brauchen wir gar nicht, sondern wir brauchen etwas, was robust ist und selbst reparierbar ist durch ausgebildete Kräfte, die aber dann eben verfügbar sind. Das finde ich ist schon ein riesiges Mindset, sich trotzdem damit zu identifizieren. Und jetzt komme ich nochmal auch auf diese Frage, mit was haben wir uns in der Vergangenheit eigentlich identifiziert? Da haben wir uns immer mit Umsatz, mit Gewinnwachstum identifiziert. Und ich glaube, und das sehe ich bei meinen Studierenden, das hat sich innerhalb von 10 Jahren sehr stark geändert, dass die sich viel mehr mit diesem Purpose, der Nachhaltigkeit identifizieren. Dass die dafür, ne, die begeistern sich dafür, etwas zu machen. Und gerade noch mit einem jungen Mann gestern, der für die GIZ in Bangkok sitzt und daran arbeitet, wie man die Reisstroh- und Zuckerkarkasse-Verbrennung reduzieren kann, weil das im Moment bei den thailändischen Bauern, die rund um Bangkok sitzen, nur verbrannt wird. Und der hat so gestrahlt durchs Telefon, dass er daran mitarbeiten kann und hat gesagt, das ist voll mein Ding, das ist komplex, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll, aber hier dran mitzuarbeiten. Und das ist ein ganz normaler Landwirtssohn, der gerade in Bangkok sitzt und guckt, dass eben der Feinstaub auch in Bangkok sich reduziert und CO2 Minderung durch unsere Biogasanlagen-Know-how dann dort angepasst wird. Und ich glaube, dass wir da in der Gesellschaft umdenken müssen, weg von dem reinen Gewinn oder auf volkswirtschaftlicher Ebene BIP-Denken. Und das macht wiederum dieses Do-Not-Economy-Modell zu sagen, was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel? Und wenn wir da wieder einen neuen Spaß und Purpose dafür bekommen, glaube ich, ist dieser kulturelle Umschwung weg von der Hochlevel-Maschine, die wir eben technischer Art erreichen, als Qualität bezeichnen, vielleicht dann auch zu erreichen. Wir sprechen oft darüber, dass Gesetze, auch jetzt gerade, ne, die Gesellschaft fühlt sich ja durch Gesetzesmaßnahmen, durch Verbote extremst beeinträchtigt und polarisiert auch dadurch. Ich finde jedoch, das ist ja die Frage, wo ist der Ort der Moral jetzt in dem Sinne beim Gesetzgeber, bei den Institutionen, die das aufnehmen? Und ich sehe eben so, wie kann man eigentlich das in einem dynamischen System des Verhaltens eine Grenze setzen? Das tun am Ende Gesetze. Und ich brauche eine Grenze, um umdenken zu können. Entweder, weil ich kein Wasser mehr habe, was ich aus einem Brunnen hole, ne? Oder weil ich kein Erntegut mehr ernte, weil es zu trocken geworden ist durch Klimawandel oder eben im menschlichen Verhalten sind aus meiner Sicht Gesetze auch Knappheitsgrenzen. Und wenn ich so sehe, jetzt auch gestern auf diesem Autokongress, also wie stark dann eben durch die neuen Direktiven, sei es diese REACH-Verordnung oder diese End-of-Life und Vehicles, also die Art und Weise, wie wir mit Altfahrzeugen umgehen, Green Deal der EU, das sind Taxonomie, wo ich eben über CO2-Rechte jetzt in den Handel gehen muss und fossile Kraftstoffe zum Beispiel verteuere. All das sind ja gesetzliche Grenzen, die wir erstmal natürlich als schlecht empfinden, weil die eine zeitliche Grenze auch setzen, ein schnelles Umdenken. Aber ich glaube, es braucht am Ende und hilft, in diese Verhaltensumsteuerung zu kommen. Auch wenn das natürlich Bonus und Malus für bestimmte Unternehmen erzeugt. Aber ich glaube, wir sollten auch noch mal neuer darüber denken, was Politiker tun. Ne? Und Politiker haben nicht nur die Aufgabe, Mehrheitsmeinungen zu organisieren und die zu bestätigen. Kurzfristig ja, damit sie an der Macht bleiben. Aber eigentlich geht es um das Gesamtinteresse. Ja, und dieses Gesamtinteresse ist immer die Frage für die heutige Generation. Du hast das eben angesprochen. Oder, wie die Indianer denken, mindestens 7 Generationen danach. Das heißt also, weit über das Jahr 2100 noch humanes Leben zu ermöglichen. Und da glaube ich, sind Gesetze eigentlich zwar zunächst als Hürden empfunden und umgekehrt können die aber sehr hilfreich sein. Ich brauche zum Beispiel ein Fahrverbot bis 130, sonst fahre ich nicht 130, gebe ich selber zu. Ich bin da nicht der Hort der Moral, sondern da brauche ich ein Straßenschild, ne, als
Oder
Beispiel.
Blitzer.
Ja, noch besser. Manchmal hilft nicht mal das. Also das Einsehen muss schon bei mir manchmal sehr erzwungen sein, aber das als Beispiel. Ich bin nicht immer der Ort der Moral. Selbst wenn ich es kognitiv verstehe, meine Verhaltensroutine, kann ich manchmal nicht selber abstellen.
Ja, das ist sehr, sehr komplex und ich könnte, glaube ich, mit dir dazu nochmal einen neuen Podcast machen über die innere Haltung und Politik versus Individuum. Wo werde ich denn letztendlich eingeschränkt, wenn jetzt ein Gesetz erlassen wird, die eigentlich der Gemeinschaft und der Zukunft vielleicht dienen könnte? Nicht alles ist Sinn, ergibt vielleicht erst im ersten Blick Sinn, was entschieden wird, aber wenn man genauer hinterschaut und wenn man sich die Mühe macht, also wenn sich wirklich jeder Einzelne die Mühe macht, was, warum wurde etwas wie entschieden, wird sicherlich ein bisschen Lobbyismus von manchen Interessen dabei sein, aber es muss ja irgendein ein Beweggrund gegeben haben, in diese Richtung überhaupt zu denken. Und ich denke auch immer, aus welchem Grund auch immer, es ist, ich glaube immer an das Gute. Und ich sage ja auch, dass Deutschland nicht umsonst so weit also weit gekommen ist, aufgrund eben auch der Politik, der Gesellschaft und natürlich auch dem Mittelstand, das muss man ja schon sagen. Aber das geht nur in einem Zusammenspiel und in einem Rahmen, in dem sich halt alle bewegen sollten. Ne? Also das gibt ja schon Sinn. Aber ich frage mich jetzt auch so, welchen Tipp würdest du denn Unternehmen geben, damit sie Innovationsstrategien, vor allem frugale Innovationsstrategien in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren? Und zwar, ich möchte noch das Thema, das Wort Leichtigkeit mit reinbringen, weil ich empfinde das immer in meinen Beratungen, wenn ich das sehe, ja, da müssen wir schon wieder nachdenken und schon wieder was. Und ne, wir sind doch schon so weit, das müssen wir umdenken. Was genau empfiehlst du diesen Unternehmen?
Also Leichtigkeit erzeuge ich ja durch einen Nudge, also durch einen Anreiz, der mich überzeugt, der meine Motivation erreicht. Und da finde ich zum Beispiel wichtig nochmal, dass man sich vielleicht in seinen Innovationszielen, vielleicht auch von der Unternehmensleitung nochmal neu denkt, indem man vielleicht auch sogenannte Frugalitätspotenziale mal ermittelt. Und einen Nudge eben mal macht, ich sage jetzt mal, sei es mal Potenzial auf diesen sogenannten Bottom of Pyramid Märkten, also in den Schwellenländern, zu sagen, was ist denn da überhaupt die Mittelschicht? Welches Potenzial an Wachstum hat das gegenüber den Kunden, die ich im Moment betrachte? Wenn ich das einfach mal in der alten Denke, nämlich des Ökonomischen betrachte, kann ich eben ja erstmal, jeder Mensch möchte ja bestätigt werden, dieser sogenannte Wahrnehmungsverzerrung des Bestätigungsfehlers, Confirmation Bias, ich möchte erstmal in dem bestätigt werden. Also ich möchte bestätigt werden, ich brauche trotzdem Umsätze, aber die kann ich eben in besseren Feldern machen. Und dass man also mal genau schaut, wenn ich jetzt wiederum ein Hersteller von Maschinen oder Autos bin, ne, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich in diese Länder gehe, die eben künftigen Bedarf haben bei begrenzten Ressourcen? Und dass ich da nochmal, vielleicht auch entlang der EU-Richtlinien, das finde ich auch zum Beispiel nochmal sehr spannend an diesem Lieferkettengesetz, was ja zu großen Pain in der Wirtschaft beifügt, dass man eben nicht nur für das, was in Europa ja produziert wird und verwendet wird, verantwortlich gemacht wird, sondern auch eben für das, was ich aus dem Ausland hole. Aber eben umgekehrt bedeutet das auch für ausländische Hersteller, das, was du in den europäischen Markt triffst, unterliegt eben den gleichen Richtlinien. Und dass man da sich nochmal überlegt, wenn sich diese entsprechenden Kompetenzen und Anforderungen so harmonisieren, was kann ich denn eigentlich von diesen Anforderungen, die ich hier schon habe, vielleicht gesetzlicher Art, aber dann auf den indischen, chinesischen, brasilianischen Markt übertragen, weil es eben diese Ressourcensituation einfach erfüllt. Das heißt also, Kunden und Gesetzgebungen ineinander verschneiden und nicht die Gesetzgebung immer nur als negatives Triebmittel benutzen. Der zweite Punkt wäre für mich nochmal dieses sogenannte Open Innovation Thema, dass man nochmal viel stärker, und ich glaube, da ist auch eine Knappheit an der Kenntnis in unseren europäischen Firmen, was
Kannst
eigentlich.
kurz erklären, was Open Innovation heißt?
Ja, also Open Innovation heißt, dass man nicht innerhalb seiner Systemgrenze, also innerhalb seiner Organisation, sage ich mal, flapsig, das kann man auch noch unterschiedlich sehen, Innovationen vorantreibt, sondern schon andere Anspruchsgruppen in einer frühen Phase beispielsweise mit berücksichtigt. Und das kann ich mit unterschiedlichen Techniken tun. Ich bleibe aber mal weg von den Techniken, um was es mir geht, ist, dass Kunden oder Lieferanten ja oft schon miteinander arbeiten. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Die haben auch enge Verhältnisse miteinander und das sind aber oft auch wiederum schon jahrelange bestehende Kooperationen. Da muss man sich manchmal schon fast fragen, ist das eigentlich open oder ist das schon closed, weil sie so eng beieinander sind. Was uns aber fehlt und aus meiner Sicht ein Knappheitsbegriff ist, ist eben die Kunden und auch die Systembedingungen von diesen neuen Ländern, die interessante Märkte da sind, einzubinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der Wassererzeugung macht, der vielleicht hier, wie das Unternehmen Boyko in Attendorn, das geschafft hat, eine Detektierung in einem ja, Wassersystem zu erkennen, wo also Wasserverluste sind. In Indien beispielsweise habe ich im normalen Wassersystem ungefähr 80% Wasserverlust. Und das eben bei absoluter Wasserknappheit. Dann kann ich aber eben nur schwer einfach die Erfindung für das Wassersystem hier, was ja sehr stark staatlich oder gemeindetechnisch ähnlich betrieben wird, übertragen. Selbst dieses kleine Unternehmen aus dem Sauerland hat deswegen indische Programmierer integriert schon. Aber im Moment fängt sie jetzt erst an, die indische Verwaltung beispielsweise zu integrieren, die Wasserversorger zu integrieren oder aber den indischen Verbraucher. Was interessiert ihn denn eigentlich? Und ich glaube, an dieser Knappheit von spezifischem Know-how, was ja frugale Innovation braucht, immer regionale, kontextbezogenes Know-how, könnte man mit Open Innovation sehr viel erreichen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wird dann der Innovationsprozess nicht eigentlich günstiger? Weil ich ja Risiken, wenn ich jetzt zum Beispiel indische Wasserversorger oder dortige Hersteller einbinden würde, würde ich ja letzten Endes nicht nur Risiken teilen, sondern eben auch materielle Know-how oder finanzielle Ressourcen, sodass dieser Open Innovation Prozess meines Erachtens auch ein frugaler Innovationsprozess ist, aber auch eben da mit kulturellen Hürden. Das heißt also Einbindung von verschiedenen Stakeholdern anstatt Abschottung aus Angst, dass die Innovation sozusagen mir genommen wird.
Okay, ein sehr
Das
schönes Beispiel.
sind für mich interessante Aspekte an Knappheit und natürlich wirklich auch andere Innovationsziele setzen. Nicht nur Time to Market, klar, ist auch wichtig, zeitliche Knappheit, das sind eben wichtige Treiber von Innovation, wie schnell schaffe ich es eben, auf den Markt zu kommen, sondern eben auch wirklich die Knappheit zu sagen, jetzt, ich brauche halt eine höhere Recyclingquote, wie es zum Beispiel diese End-of-Life-Vehicle-Richtlinie sagt. Du musst einfach den Anteil von Recyclingmaterial in deinem entsprechenden Auto erhöhen oder eben die CO2-Fußabdruck reduzieren. Das sind Potenziale, die da sind. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, würde ich dir wahrscheinlich antworten, ja, aber der Verbraucher bezahlt das nicht. Das ist auch nicht falsch. Ist so, ist nicht falsch. Und das können wir zum Beispiel bei Fleisch oder bei Tierwohl an der Lebensmitteltheke auch erreichen. Aber dazu sind dann auch wieder neue Technologien wie die Blockchain, eine hohe Transparenz in der Lieferkette hilfreich, um dem Verbraucher erstmal zu sagen, was sind Unterschiede und wie ist denn dein Footprint auf den entsprechenden Stufen der Lieferkette. Und deswegen ist es ja immer nicht hürdenlos, wie bei jeder Innovation auch, sondern es braucht Frugalitätspotenziale, es braucht neue Innovationsziele, es braucht letzten Endes aber auch vielleicht Verbote und oder Nudging von Seiten von Kunden. Und wie ich das gestern auf diesem Autokongress immer wieder gehört habe, fand ich sehr spannend. Nachhaltigkeit wird ja oft immer mit, es wird teurer verbunden. Und das ist es eben aus meiner Sicht, wenn man Nachhaltigkeit mit der frugalen Innovationslogik macht, wird es nicht per se teurer, sondern es wird möglicherweise sogar günstiger. Und oder eben so viel besser, dass es eben ein Verbraucher auch bereit sein könnte zu zahlen. Das sind so für mich wichtige Punkte, die notwendig wären. Also immer wieder die Frage, was ist nötig und was ist möglich? Ne, was brauche ich dringendst, aber was ist auch möglich wegzulassen? Das ist ein Mindset, was hier nicht in der, sagen wir mal, in der Industrialisierungslogik war. Wir hatten bisher nie den Knappheitsvorstellung. Es war immer in dem Geist unendlich alles möglich.
Also, wenn ich dich auch höre, ich meine, da sind unterschiedlichste Aspekte, die für ein Unternehmen, wenn sie für sich festlegen, ich möchte jetzt doch mehr in diesem Bereich schauen, ich möchte auch investieren. Also wirklich unterschiedliche Aspekte. Neue Technologien können darin helfen, darin unterstützen, auch Dinge wie zum Beispiel der Verbraucher zahlt das nicht, nochmal anders aufzugreifen, zu sagen, es gibt aber neue Technologien, die das aber auch nochmal unterstützen. Die darin unterstützen können, das Ganze günstig zu halten. Gleichzeitig ist frugale Innovation nicht unbedingt gleich schlechte Qualität und günstig, sondern gute Qualität, vielleicht, wenn es auch gut ist, zu einem gleichen Niveau, wenn nicht sogar günstiger. Und es hat gutes Potenzial, gute Chancen, in der Zukunft etwas zu schaffen, damit Menschen ein würdevolles Leben leben können. Wir müssen aber alle an
Absolut.
einem Strang
Ja.
ziehen.
Absolut. Und vielleicht auch noch mal ganz stark auf die Bruchstellen in Systemen achten. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt beim Recycling, ne, Plastikrecycling, da ist der geliebteste Werkstoff für viele das PET, das PET. Warum? Weil das eben im Grunde so homogen ist, weil es eben durch das Flaschenpfand, zumindest in Europa, in anderen Ländern ist das ganz anders, aber in Europa kann ich eben durch das Pfandsystem, insbesondere in Deutschland, diesen PET-Werkstoff sehr homogen bekommen. So. Wenn ich andere Materialien habe, die eben Verbundstoffe sind oder wo ich gar kein so ein Pfandsystem habe, muss ich aus dem Müll ja jeweils den entsprechenden Werkstoff heraussuchen, was immer besser auch wieder durch technologische Aspekte geht, aber eben noch nicht optimal ist. Und da ist dann so eine Frage mal zu sagen, ja, wenn das eine Bruchstelle ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Auto Verkleidung aus Plastik, aus mehreren Verbundstoffen gemacht habe, die auch gar nicht zu mir zurückkommen. Wie kann ich das denn eigentlich aus anderen Industrien wieder erreichen? Also ich sage jetzt mal, warum habe ich eigentlich kein Pfandsystem auf Batterien im Auto? Ja? Also warum zahle ich als Verbraucher nicht mehr? Und wenn ich sie nicht zurückgebe, bekomme ich eben kein Geld, sondern im Grunde muss noch dafür, be bisher musste ich ja dafür bezahlen und habe sie deswegen weggeschmissen, sondern wie kann ich eigentlich durch Systeme, die funktionieren, also die Pfandflasche mit einem geschlossenen Kreislauf, zum Beispiel im Auto, warum habe ich eigentlich kein Pfandauto, mal um es so zu sagen? Warum muss das Auto nicht als zum Hersteller zurück? Und warum sieht ein Hersteller nicht darin, warum überlässt er Recyclingfirmen in einer unwahrscheinlichen Heterogenität dieses Recycling vom Auto, anstatt es selber zu machen, ne? Also diesen After-Use-Prozess auch in sein Geschäftsmodell zu integrieren und dann auch wiederum den Zulieferern einen geschlossenen Kreislauf zu geben, indem sie diese Bestandteile wieder zu sich zu nehmen können, wieder zerschreddern und wieder quasi wie ein Mining in ihren Prozess integrieren. Und diese Hürden, glaube ich, und das ist auch nochmal ein Thema für mich von Open Innovation und von anderer Art von Innovation in dem Circular Economy Prozess und nicht einfach nur der Stärkste in der Kette. Ich sage jetzt mal in dem Fall, die Autoindustrie gibt vor, was zu tun ist, dann kommen Brüche rein. Weil wenn nicht jeder in der Wertschöpfungskette einen Nutzen oder einen Vorteil davon hat, dann bricht die Logik und dann funktioniert es eben nicht. Und das hat auch nichts mit Stärksten und Schwächsten zu tun. Wenn das Glied in der Kette bricht, weil es nicht mit einbezogen will, weil es das nicht leisten kann, dann kommt eben Circular Economy nicht zustande. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, diese Brüche in der Logik zu schauen, weil ansonsten vielleicht auch solche Hürden für frugale Innovation da sind.
Das ist schön beschrieben. Wäre eigentlich meine Frage gewesen, was würdest du jetzt noch empfehlen? Aber das hast du ja jetzt sehr schön gemacht. Also, dass eben solche Brüche mit berücksichtigt werden sollen und können. Aber das bedeutet auch, nicht kein Aber es bedeutet auch, dass wirklich eine gute Weitsicht kommen. Also, es braucht, also Zukunftsmodelle mit betrachtet werden müssen, mit einbezogen werden sollen. Die gibt es ja zu Genüge in allen Bereichen, in vielen Bereichen, und dass man eben nicht nur in seinem Silo ist und da denkt, und ich habe jetzt das Beste erfunden. Auf der anderen Seite der Welt passiert schon etwas anderes, das Gleiche, aber in einer anderen Richtung, und da ist einer schon schneller. Also da kann man sich schon ein bisschen absichern als Unternehmen und offener sein für sowas.
Ja, genau. Und eben auch dieses viel beliebte Wort von Augenhöhe. Ja, was sozusagen, also ob etwas funktioniert oder nicht, entscheidet nicht allein, ob groß oder klein, sondern die Frage, bin ich an einem Critical Node, ja, an einem kritischen Punkt der Wertschöpfungskette? Und egal, ob ich da groß oder klein bin oder viel Know-how habe oder nicht, am Ende entscheiden die kritischen Punkte. Da kann ich ruhig ein großer Hersteller sein, wenn und weiter drücken, drücken, drücken. Letzten Endes muss ich alle mitnehmen. Und das muss eben auch im Mindset sich verändern und nicht nur sagen, weil ich groß bin, diktiere ich dir, wie es geht, sondern das muss berücksichtigt werden. Und das macht aber auch eine Komplexität, das muss man ohne Zweifel so sagen. Das ist nicht banal. Und das bei globalisierten Lieferketten, wenn ich irgendwie 90.000 oder 60.000 Zulieferer habe in 90 Ländern, dann ist das nicht banal, aber das kann wiederum auch ja, ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn ich eben solche Management-Eigenschaften besitze, letzten Endes.
Karin, herzlichen Dank. Das war echt ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Und wenn du Lust hast, würde ich gerne anknüpfen an das ein oder andere Thema. Aber erstmal danke ich dir hier für deine Zeit, für deine Expertise und sehr beeindruckenden Insights, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, dass wir uns dann nochmal podcasttechnisch nochmal sehen dürfen.
Ja, danke sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht zu viel Monolog, wenn man mir vielleicht merkt, wenn ich in meinem Thema bin, dann sprudle ich so, dann vergesse ich manchmal vielleicht zu stark dialogisch zu sein, was hoffentlich nicht wie eine Machtübernahme gerade sich angefühlt hat. Also von
Oh
daher,
Gott.
vielen Dank für das Interesse und ja, macht Spaß auch eben sich immer wieder über das Thema, das ist ein unendlich großes und zukunftsgewandtes Thema der frugalen Innovation. Ich finde es super, dass du das in deinem Podcast auch so stark aufnimmst und es damit auch einfach bekannter machst. Wissenschaftskommunikation ist so wichtig wie die Wissenschaft selbst.
Genau, danke schön. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Karin.
Auch dir
Alles
danke,
Gute.
Puri, und viel Erfolg
Ciao.
weiter. Ciao.